Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist: Wie gut bin ich in den Wechseljahren eigentlich bei einem männlichen Gynäkologen aufgehoben? Dazu habe ich mir natürlich einen Mann als Gesprächsgast eingeladen. Mein heutiger Gast ist niedergelassener Frauenarzt und Leiter der Hormonsprechstunde im UKE, unserem Hamburger Universitätsklinikum. Und sein Spezialgebiet ist die gynäkologische Endokrinologie, die Lehre der Hormone. Er ist Fach- und Sachbuchautor, Herausgeber medizinischer Fachzeitschriften und doziert auch als Hochschullehrer am UKE. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Kai Bühling.
Schönen guten Tag, Frau Löhr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und ich steige mal direkt mit der ersten Frage ein. Es gibt ja viele medizinische Fachrichtungen. Warum hat es Sie ausgerechnet zur Gynäkologie verschlagen?
Ja, das war bei mir eigentlich mehr Zufall. Ich habe Nachtdienste gemacht, auch während des Studiums, um Geld zu verdienen, in verschiedenen Abteilungen. Und angefangen auch das Krankenpflegepraktikum in der Chirurgie und landete dann irgendwann in der Frauenklinik Bülowstraße. Das ist hier in Hamburg eine Frauenklinik gewesen, die zu einem großen Klinikum gehörte, später jetzt auch damit hineingezogen ist, damals aber ein eigenes Gebäude hatte. Und ich habe dort Nachtdienste gemacht, beziehungsweise eigentlich hat man gesagt, es dürfen keine Männer hier Nachtdienste machen. Und die Oberschwester, die mir wohlgesonnen war, hat dann irgendwie arrangiert, dass ich eine Woche lang Probe arbeiten durfte und dann damit der erste Mann war, der überhaupt arbeiten durfte da in der Klinik und letzten Endes dann auch Nachtdienste gemacht habe, immer mit einer Krankenschwester, mit einer examinierten Kraft zusammen, aber da waren wir dann in der Klinik und wenn ich Zeit hatte, bin ich immer in den Kreißsaal gegangen und habe bei den Geburten, war eben anwesend, habe dazugeguckt, mir angeguckt, wie das funktioniert und fand das alles so faszinierend, dass ich dann am Ende auch genau dieses Fach gewählt habe für mich, weil ich gesagt habe, das finde ich einfach toll. Also innere Medizin finde ich auch toll, auch Chirurgie finde ich gut, aber die Gynäkologie hat das ein bisschen vereint, auch deswegen, weil es natürlich einerseits ein operatives Fach ist, aber man eben auch mit konservativen Dingen zu tun hat, zum Beispiel die Endokrinologie dann.
Das heißt, es war Zufall, sagen Sie, und es war aber schon auch dieses Thema mit den Geburten, so mit dem eigentlich so wunderschönen Thema so rund um die Gynäkologie auch. Das ist natürlich jetzt das ganz andere, wir sind in den Wechseljahren jetzt am ganz anderen Ende des Zeitstrahls, wenn wir das so bezeichnen wollen. Bei uns ist das Ende der Fruchtbarkeit das große Thema für uns Frauen in den Wechseljahren. Da warten ganz andere Herausforderungen auf uns und wenn wir gerade direkt schon bei dem Thema Wechseljahre sind, es ist ja immer noch ein großes Tabuthema bei uns in unserer Gesellschaft, in unserer wirklich fortgeschrittenen und im 21. Jahrhundert. Was denken Sie, warum ist das noch so?
Wie Sie schon sagen, es ist natürlich ein Tabuthema. Es spricht keiner gerne über irgendwelche Einschränkungen, die er selber erleidet. Oder keine, muss man ja eher sagen, weil es ja die Frauen betrifft. Während man ja über wirklich alles Mögliche spricht, zum Beispiel Urlaub oder wie das Essen war oder irgendwas anderes, bleiben gerade diese Themen wie Wechseljahre und auch Sexualität, was ja durchaus damit verknüpft ist, unter der Decke, kann man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es spricht keiner gerne drüber und keiner möchte irgendwie eingestehen, dass es vielleicht auch irgendwo mal Probleme gibt, dass man irgendwo Beschwerden, Symptome hat, die man mit jemandem besprechen möchte. Das ist das eine. Der andere Punkt ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit findet man in einer Praxis beim Ansprechpartner? Wie viel Aufmerksamkeit ist da und vor allen Dingen auch wie viel Zeit ist zur Verfügung? Das ist ja durch das Krankenkassensystem durchaus auch reglementiert, muss man ganz ehrlich sagen. Und insofern haben, glaube ich, auch viele Frauen das Problem, dass sie gar nicht so richtig zum Zuge kommen.
Ja, das ist auch ein ganz großes Thema. Da sprechen Sie auch was ganz Wichtiges an. Wir wollen heute so ein bisschen über die Geschlechterrollen, vielleicht auch über Vorurteile sprechen, so mit welchem Arzt, mit welchem Gynäkologen kann ich besser sprechen? Wer liegt mir mehr? Warum ist das eigentlich so? Also ich weiß aus meiner inzwischen jahrelangen Arbeit mit dem Online-Magazin Lemon Days und mit dem Online-Kongress, wo ich mich ja auch viel mit den Wechseljahren beschäftigt habe, dass viele Frauen tatsächlich sich nicht oder schlecht vorstellen können, mit einem männlichen Gynäkologen über die Wechseljahre zu sprechen, weil das ja nochmal so was ganz Besonderes so im Leben einer Frau auch ist. Können Sie das ein Stück weit nachvollziehen?
Ja, absolut. Also ich meine, die Tatsache überhaupt, mit jemandem erstmal drüber zu reden, ist ja schon ein Schritt, den man wagen muss. Ich sehe das in der Sprechstunde immer daran, dass dann Patientinnen, wenn eigentlich so das Gespräch vorbei ist, dann irgendwie sitzen bleiben. Also man kann das ja noch ein bisschen an der Körpersprache deuten, dass dann jetzt noch irgendwas kommt. Und es ist meistens entweder Sexualität in vielen Fällen oder eben das Thema Wechseljahre oder auch Beschwerden, die damit zusammenhängen, wo die dann fragen, ach Mensch, könnte das sein? Und mein Herzrasen, was ich seit einiger Zeit habe, kann das vielleicht schon Zeichen für die Wechseljahre sein? Und dann kann man da einsteigen in das Gespräch und das mit weiter besprechen. Ob das jetzt mit einer Frau oder Mann besser funktioniert, ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich denke grundsätzlich, auch ein Onkologe muss ja nicht selbst Krebs gehabt haben, um Krebspatienten vernünftig betreuen zu können. Da ist ja eigentlich eher die eigene Einstellung, die eigene Empathie mit dem Fachgebiet wesentlich wichtiger als die Frage, welchem Geschlecht man jetzt angehört, was ja heute auch relativ schnell gewechselt werden könnte.
Ja, allerdings. Nun sind die Wechseljahre auch ein Thema, was viele Frauen psychisch belastet tatsächlich und was auch ja viele psychische Begleiterscheinungen hat. Also was ich mir persönlich vorstellen kann, ist, dass es eben deshalb auch so emotional belastet ist und dass viele Frauen sich deshalb die Frage stellen, kann ein Mann denn so nachfühlen, eben was ich fühle? Also bin ich dann bei einem Mann gut aufgehoben, wenn er das ja einfach aufgrund der Biologie nicht so nachfühlen kann? Was ich da gerade durchmache.
Ja, das ist natürlich eine ganz interessante Frage, weil ich mich natürlich jetzt frage, muss ich alle Symptome gehabt haben, um zu verstehen, wie Bauch, Bein oder Kopfschmerzen funktionieren? Natürlich hat man das schon mal gehabt. Auch ich habe auch schon Hitzewallungen gehabt in einer gewissen Art und kann mir schon vorstellen, dass es echt unangenehm ist, nicht? Also auch das Losschwitzen oder so, vielleicht was die Patientinnen häufig berichten, oder Herzrasen, das sind natürlich alles Dinge, die man auch als Mann haben kann und die man auch mal irgendwann gehabt hat. Und insofern würde ich schon sagen, dass das möglich ist. Das muss natürlich die Patientin für sich selbst entscheiden, ob sie sich gut aufgehoben fühlt. Aber ich glaube nicht, dass das ein zwingendes Ein- oder Ausschlusskriterium ist, zu sagen, das funktioniert nicht, weil das andere Geschlecht ist, was das eben vielleicht nicht so erlebt.
Sie haben das ja eben schon angesprochen, man muss auch nicht Krebs gehabt haben, um ein guter Onkologe zu sein. Ne? Ja, das bringt es vielleicht tatsächlich am anschaulichsten auch auf den Punkt. Vielleicht ist es ja sogar so, dass jemand, der auch eine jüngere Frau, für die trifft das ja dann auch zu, dass die das Thema vielleicht sogar ein Stück weit objektiver betrachten kann als eine Frau, die vielleicht selbst gerade drinsteckt, eine Gynäkologin, die selbst gerade drinsteckt und dann so ihre eigenen Emotionen ja auch auf die Patientin vielleicht projiziert.
Das kann durchaus sein. Das höre ich ja manchmal von Patientinnen auch, die zu mir kommen und sagen, ich war meinetwegen schon bei einer Frauenärztin und die hat irgendwie gesagt, da müssen Sie jetzt durch oder das ist jetzt einfach so, da müssen wir durch. Und damit vielleicht nicht unbedingt verstanden, dass die Patientin gerade ein konkretes Problem hat und eigentlich ja auch selber entscheiden muss nach einem Gespräch, Aufklärung, ob sie vielleicht auch eine Therapie bevorzugt. Und insofern ist das natürlich schon ein wichtiger Punkt. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich habe mal an der Schule für Berufsbildung in der Klasse gestanden und wirklich anderthalb Stunden über das Fach und über die Wissenschaft und wie man wissenschaftliche Karriere macht gesprochen. Eine Frage kam nicht und die habe ich selber am Ende gestellt, und zwar, wie man als Mann Frauenarzt werden kann. Da meinte ich, ja, das hat von Ihnen hier niemand gefragt, warum ich das jetzt ausgewählt habe. Und da sagten die, ja, warum sollten wir auch? Mhm. Und ich stand da und dachte so, ja.
So, warum nicht?
Ne? Warum eigentlich nicht? Also warum ist die Frage überhaupt da, nicht? Also die kommt, aber ich glaube, das ist auch ein Generationspunkt, dass das die junge Generation schon gar nicht mehr die Frage stellt, weil sie sagen, ja, das kann auch jeder machen, was er will, während man das ja in anderer Konstellation vielleicht so nicht kennt, nicht? Und insofern verändert sich das wahrscheinlich auch.
Ja, davon gehe ich auch ganz stark aus. Also ich habe im Vorfeld mal versucht zu recherchieren, versucht herauszubekommen, wie viele der praktizierenden Gynäkologen denn männlich und wie viele weiblich sind. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Was ich herausgefunden habe, ist, dass es so knapp 20.000 berufstätige Frauenärzte gibt in Deutschland. Davon wohl um die 9.000 niedergelassen. Also mit eigener Praxis, aber wie gesagt, keine aktuellen Angaben über die Geschlechterverteilung. Außer, was ich noch gefunden habe, was ich sehr interessant fand, ist, dass 80% aller Mediziner, die ihren Facharztabschluss in der Frauenheilkunde machen, inzwischen weiblich sind tatsächlich. Also 80%. Ich meine, das muss irgendwann ja dahin gekommen sein, weil es ist ja noch nicht allzu lange her, da haben Frauen noch gar nicht Medizin studieren dürfen. Ne? Also ja. Wenn wir das mal so rückblickend betrachten.
Das würde auch in der Statistik nicht so wahnsinnig auffallen. Da würde ich sagen, sind es etwa 70%. Also ein höherer Anteil an Frauen definitiv. Und man muss auch berücksichtigen, dass die Männer, die mitmachen, dass die insgesamt älter sind, nicht? Das ist die Gruppe, die ein bisschen ausstirbt. Also ich glaube, dass sich das dieses Geschlechterverhältnis, was man in der Medizin sieht, dass sich das noch sehr stark potenziert, gerade wenn es um das Thema Frauenheilkunde dreht, weil einfach mehr Kolleginnen sich dann entscheiden, Frauenheilkunde zu wählen als Fachrichtung.
Spannend, sehr spannend. Passt aber natürlich auch so in den Zeitgeist so ein bisschen hinein, finde ich. Was aber bald schon ein bisschen schade wäre, weil was ich auch gelesen habe, und das unterstreicht so ein bisschen auch das, was Sie schon gesagt haben, so Männer als Frauenärzte sind empathischer und Männer fassen dich mit Samthandschuhen an. Also das ist jetzt wirklich zitiert aus einem Artikel von einer Frauenzeitschrift online, wo gefragt wurde, so gehst du lieber zu einem Mann oder zu einer Frau, wenn du einen Gynäkologen brauchst. Das unterstreicht schon dieses, dass man vielleicht auch nicht so leicht abgebügelt wird, was natürlich auch nicht bei allen Gynäkologinnen der Fall ist, ne? Aber was eben passieren kann, so dieses stell dich doch nicht so an, ne? Was Sie eben angesprochen haben.
Das ist das, was ich manchmal auch höre in der Praxis, nicht? Und es gibt durchaus Patienten, die sagen, ach hoppla, das hat ja überhaupt nicht wehgetan, sonst tut das immer weh. Ich weiß nicht, was die Kolleginnen in diesem Fall gemacht haben oder aber das ist, glaube ich, nicht damit zusammenhängt, welches Geschlecht ich habe, sondern eher, dass ich daran denke, wie es der Patientin geht und versuche, das möglichst, unangenehm ist es, aber möglichst angenehm in diesem unangenehmen Bereich zu gestalten.
Und Sie haben auch schon gesagt, man bräuchte eigentlich viel mehr Zeit so für einfühlsame Gespräche, oder?
Ja, also die gesetzlichen Krankenkassen sehen ein Zeitfenster von 11 Minuten vor, inklusive der Untersuchung und allem. Also da ist nicht wahnsinnig viel an Gespräch möglich, muss man sagen, wenn man halbwegs effizient arbeiten will. Und das ist natürlich etwas, was man auch als einzelner niedergelassener Kollege, Kollegin nicht ändern kann. Ich habe es trotzdem immer so gemacht, dass ich mir die Zeit einmal nehme. Und meistens ist es so, wenn man sich die einmal genommen hat, alles erklärt hat, dass dann das nächste Mal das Gespräch schneller geht und die Patientin im Grunde genommen, dass sich das so ein bisschen ausgleicht.
Und es geht ja auch um Vertrauen, ne? Es geht ja um Vertrauensaufbau. Und ich meine, Vertrauensaufbau in 11 Minuten. Also mir fällt ein irgendwie der Parship-Slogan. Ja. Ja, alle 11 Minuten, ich glaube, so war das mal. Aber wie soll das funktionieren? Also das ist schon wirklich hart. Also toll, wenn sich da Ärzte wie Sie dann eben auch mehr Zeit nehmen. Ne? Sie leiten auch am UKE, an unserem Universitätsklinikum hier in Hamburg-Eppendorf, die Hormonsprechstunde. Womit kommen Frauen in diese Sprechstunde? Sind da auch die Wechseljahre das Thema oder sind das mehr so akute Geschichten?
Nee, es ist ein großes Thema. Es sind natürlich Wechseljahre. Auch Patientinnen mit Kinderwunsch. Man muss dazu sagen, vielleicht kurz ausholen, ich habe viele Jahre in der Geburtsmedizin gearbeitet, dann in der Charité und dann auch über 3000 Geburten betreut und parallel dazu immer angefangen, Diabetes in der Schwangerschaft mit zu betreuen. Auch wissenschaftlich habe ich da sehr viel gemacht und kam dann zur Schilddrüse und stellte fest, Mensch, die Hormone sind ja doch ganz spannend. Und so ging es immer weiter und ich kam in den Bereich gynäkologische Endokrinologie. Das ist eine der drei Säulen, auf denen unser Fach steht und habe mich dann auch darauf spezialisiert, nicht, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Das ist dann auch die Behandlung bei Kinderwunsch. Finde aber das eigentlich alles total spannend. Kinderwunsch, aber eben auch die Gyn-Endo, die dann zum Beispiel beinhaltet Wechseljahresbeschwerden oder polyzystisches Ovar-Syndrom oder Ausbleiben der Blutung oder Frage Hormonsubstitutionen bei Patienten mit vorzeitigen Wechseljahren oder beispielsweise Transgender, habe ich da auch recht viele Patientinnen und Patienten am UKE in der Sprechstunde, die dann eine Hormontherapie bekommen. Und mich fasziniert das jedes Mal, wenn man ein Hormon gibt und sich eine Person über ein paar Monate dann komplett verändert, dass die Stimme anders wird. Bei den Transmännern jetzt, dass man wirklich teilweise das nicht mehr sieht, nicht mal ich. Also ich würde behaupten, dass ich da ein ganz gutes Gespür für habe. Aber dass da Patienten dann herausgehen und sagen, ich fühle mich jetzt als Mann und das ist jetzt gut. Die Richtung ist immer ein bisschen einfacher. Und aber dass das mit den Hormonen möglich ist, das finde ich faszinierend, nicht? Oder dass auch Patienten dann ankommen und sagen, sie sind einfach wahnsinnig aggressiv und man stellt fest, dass die Dosierung einfach vielleicht zu hoch ist. Und man muss sich natürlich auch fragen, wie ist denn das sonst eigentlich, nicht? Also wie abhängig sind wir als Menschen von den Hormonen? Und das ist, ich glaube, dass wir das nicht so gerne möchten, dass man irgendwie von Hormonen abhängig ist. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass das ein sehr großer Faktor ist in unserem Verhalten, wie die hormonelle Konstellation ist. Und das ist einfach spannend. Und so kam ich dann in diesen Bereich.
Und wenn die Frauen in den Wechseljahren zu Ihnen kommen, in diese Hormonsprechstunde speziell, weil normalerweise oder die meisten Frauen haben ja ihre Gynäkologinnen, Gynäkologen, die Niedergelassenen, wo sie hingehen, warum kommen die dann zu Ihnen?
Ja, also eine Ursache kann sein, dass einfach zu wenig Zeit ist oder sich die Patienten nicht so ganz ernst genommen gefühlt haben bei ihrem Frauenarzt, Frauenärztin. Oder dass sie nochmal eine Zweitmeinung einholen möchten oder das Gefühl haben, dass vielleicht die Kolleginnen und Kollegen sich nicht so gut auskennen auf dem Gebiet, was man da optimalerweise macht. Oder auch einige, die Vorerkrankungen haben, schwererer Natur und wissen wollen, ob trotzdem Hormongaben möglich sind. Das ist so das Spektrum aus dem Bereich der Wechseljahre.
Das ist jetzt eine ganz wichtige Botschaft schon, finde ich, für die Hörerinnen. So eine Hormonsprechstunde, wie sie hier bei uns am Universitätsklinikum existiert, gibt's ja eigentlich an den meisten oder fast allen großen Kliniken in Deutschland. Und man kann da durchaus hingehen. Man kann da durchaus hingehen, sich eine Zweitmeinung holen, nochmal nachfragen, wenn der Arzt irgendwas gesagt hat, auch was einem unklar ist und man denkt, naja, ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig für mich passt. Auch die Frage eben Hormone ja oder nein, da gibt's ja natürlich auch unter den niedergelassenen Gynäkologen unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sind sehr vorsichtig mit der Hormonersatztherapie, die anderen sehen das, glaube ich, auch immer noch so als Allheilmittel und verschreiben das gerne, damit der Patient dann vielleicht auch nach den 11 Minuten wieder draußen ist, ja, also ohne da jemandem jetzt was Böses zu wollen dabei. Und dann kann man in diese Sprechstunden gehen, dann kann man sich da wirklich nochmal eine andere Meinung und wirklich auch eine Facharztmeinung holen.
Ja, das ist möglich, wobei ich einschränkend sagen muss, dass es eben leider nicht mehr die städtischen Häuser haben das alle nicht, fast nur die Universitätskliniken. Und da würde ich sagen, vielleicht auch nur noch die Hälfte, dass die überhaupt Sprechstunden anbieten, weil die meisten, die in dem Bereich tätig sind, vielleicht doch eher zur Praxis tendieren, vielleicht doch eher zur Reproduktionsmedizin. Und dann nicht die gynäkologische Endokrinologie machen, was unterschiedliche Gründe hat, nicht? Aber das führt dazu, dass im Grunde genommen diese ganze gynäkologische Endokrinologie an den Universitätskliniken ja auch nicht mehr in dem Maße gelehrt, gemacht wird, praktiziert wird, wie man sich es vielleicht wünschen würde. Hamburg ist gut versorgt, weil hier viele Kolleginnen und Kollegen auch aus den Bereichen kommen und sich dann dem widmen, aber das ist natürlich nicht überall in Deutschland so.
Ja gut, nun ist das auch nichts, was man jetzt jede Woche braucht. Da kann man sich dann vielleicht auch mal auf den Weg machen und mal schauen, in welcher großen Städte gibt es denn sowas. Oder es gibt ja auch die wirklich die Endokrinologie-Praxen tatsächlich, wo die Hormonspezialisten sitzen, wo man sich noch hinwenden kann. Und man kann sich eben tatsächlich ja auch als Kassenpatientin eine zweite Meinung holen. Also ich kann auch, wenn ich bei einem Gynäkologen war, kann ich auch durchaus noch zu einem zweiten gehen.
Ja, absolut. Und es ist manchmal ja auch durchaus sinnvoll, dass man noch eine zweite Meinung einholt. Gerade wenn es wirklich schwierigere Fragestellungen sind, ist es ja gut zu wissen, dass vielleicht das entweder kongruent ist oder eben auch gegensätzlich und man sich dann entscheiden muss und kann, welche man wählen möchte, welche Therapie.
Professor Bildung, lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf das Thema mit den Männern und den Frauen, weswegen wir hier heute angetreten sind. Stichwort älter werden. Es gibt so dieses Sprichwort, wenn deine Ärzte jünger sind als du, bist du alt. Die Wechseljahre läuten ja tatsächlich auch das Alter, einen neuen Lebensabschnitt ein, ne? Das Senium, wie es ja auch heißt. Und so wie wir uns auch erst daran gewöhnen müssen, zu vielleicht 20 Jahre jüngeren Ärzten oder Ärztinnen zu gehen, so kann ich mir vorstellen, dass auch dieses Älterwerden, wenn ich zu einem männlichen Gynäkologen gehe, auch eine Rolle spielt. Ne? Das Thema Scham, ich geniere mich, es ist nicht mehr alles so straff und so frisch wie früher. Erleben Sie das bei Patientinnen bei Ihnen? Spüren Sie das?
Ja, manchmal. Also die wenigsten reden wahrscheinlich drüber. Ich kann mich, wenn Sie das gerade so fragen, direkt an eine Patientin erinnern, die ich viele Jahre betreut habe und die dann irgendwann meinte, dass es ihr schrecklich leid täte, aber sie würde es nicht mehr aushalten, sich vor mir entblößen zu müssen und möchte gerne wechseln. Und ich habe gesagt, das ist völlig in Ordnung. Also das muss sie ja selber entscheiden. Und dann ist sie wohl gewechselt, kam nach 2 Jahren zurück und meinte, okay, sie hat es jetzt ausprobiert, aber sie würde doch lieber mir zumuten wollen, das anzusehen. Und ich habe gesagt, das ist für mich überhaupt gar kein Thema, weil ich sehe das gar nicht. Also das ist manchmal auch die Vorstellung, die Fantasie, glaube ich, die Patienten haben, dass ich irgendwie beurteile, wie eine Patientin aussieht oder als Frau oder jetzt dick, dünn, behaart, nicht behaart oder ehrlich gesagt, ich achte da überhaupt nicht drauf. Und es gibt Patienten, die legen sich hin oder ziehen sich aus und sagen, ja, es tut mir leid, ich konnte mich nicht mehr rasieren. Und dann sage ich, ja, ehrlich gesagt, ich hätte es nicht gemerkt. Also, was mir auch völlig Schnurz ist, so ganz einfach gesagt, weil ich mache da meine Arbeit und untersuche und gucke mir den Befund an. Und in dem Moment ist es mir auch echt egal, ob die Patientin rasiert ist oder nicht rasiert ist, oder ich sehe es ehrlich gesagt nicht mal.
Also wir können einfach davon ausgehen, dass sie uns ganz neutral einfach immer betrachten, dass sie ihre Patientinnen immer neutral betrachten, dass sie, wie sie sagen, sie machen ihre Arbeit und wer da wie wo gewachsen vor ihnen steht, ob jung, ob alt, ob ob schlank, ob ein bisschen rundlicher, ist ihnen, wie ich es mir jetzt auch vorgestellt habe, logischerweise komplett egal.
Ja. Also das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung, um arbeiten zu können, nicht? Und letzten Endes muss man ja sagen, wenn man das jetzt übertragen würde auf andere Fachrichtungen, könnte der Hals-Nasen-Ohren-Arzt natürlich genauso sagen, da könnte die Patientin sich entschuldigen, dass die Nase groß, klein, irgendwas ist, irgendwas Auffälliges am Ohr oder so. Das ist kein ärztliches Thema.
Ja, das ist wahrscheinlich in der Vorstellung der Menschen, die keine Ärzte sind, immer noch ein bisschen was anderes, ne? Also es geht schon irgendwie um die Intimsphäre. Es sind sehr viel persönlichere, privatere Themen einfach, über die man spricht, als wenn nur irgendwie die Nase verstopft ist. Also das macht schon was anderes, ne? Das ist vom Gefühl her was völlig anderes. Also ich hatte auch ganz, ganz viele Jahre einen ganz tollen männlichen Gynäkologen, der sich dann leider nochmal zu seiner späten Liebe in die Toskana verabschiedet hat, wo ich wirklich sehr traurig war. Dann war ich lange Zeit auf der Suche. Habe sowohl Frauen als auch Männer konsultiert, mit denen ich nicht so warm geworden bin. Hängt natürlich auch immer davon ab, was man so vorher auch gewohnt war, ne, muss man ganz ehrlicherweise sagen. So, und inzwischen bin ich bei einer Kollegin von ihnen und bin vollauf zufrieden. Ja, also ich habe mit beiden Geschlechtern auch beide Erfahrungen gemacht, kann das so sagen, dass das für mich tatsächlich auch überhaupt nicht vom Geschlecht des Gynäkologen abhängt.
Da verstehe ich durchaus die Motivation, dieses Thema mal näher zu beleuchten, dass Sie die Erfahrung gesammelt haben, nicht? Das ist
ja, es gibt einfach natürlich auch wie in allen anderen Fachrichtungen Menschen, zum einen Menschen, die einem liegen und Menschen, die einem nicht liegen, und dann eben aber auch Ärzte, von denen man den Eindruck hat, sie haben mehr Empathie, sie kümmern sich mehr. Also ich bin wirklich als Mensch da auch wichtig. Und es gibt natürlich auch immer Ärzte, wo man den Eindruck hat, die stecken auch tiefer im Thema drin oder die sind aktueller im Thema drin auch. Die haben nicht ihr Studium abgeschlossen und dann sind vielleicht auf dem Stand stehen geblieben. Also auch da gibt's ja das beide breite Spektrum. Ne? Und ich finde das Thema Arztwahl und eben auch gerade das die Wahl des Gynäkologen, der Gynäkologin, wirklich schwierig.
Ja, ja, man baut natürlich auch ein gewisses Verhältnis auf, wenn man jetzt beispielsweise 3 Schwangerschaften betreut hat, nicht? Dann habe ich die Patientin wirklich häufig gesehen, die ganzen Vorsorgetermine und auch danach und vorher vielleicht noch mit Kinderwunsch, und habe ich den Partner gesehen, der häufig auch mit dabei ist und sich das anguckt. Und das ist an sich ein, finde ich, sehr schönes, ja, Zusammenarbeiten, schöne Arbeit überhaupt, nicht? Wenn ich dann die Patientin auch irgendwann mal, da ich nur in der Nähe der Praxis auch wohne, dann irgendwie treffe und dann mit dem Partner, und ich grüße auch ganz viele Ehemänner von den Patientinnen, weil die irgendwie mir dann auch bekannt sind. Das ist schon toll, nicht? Und dann sieht man die Kinder aufwachsen, und je größer die werden, desto mehr denke ich, boah, bin ich jetzt alt.
Also nicht nur wir Patientinnen, die wir zu Ihnen kommen.
Definitiv nicht, nie.
Lassen Sie uns mal so ein bisschen zusammenfassen. Also wir sagen mal, die Frauen müssen sich überhaupt gar nicht schämen, wenn sie in die Wechseljahre kommen. Und das Beste, was man machen kann, ist das eben bei seinem Gynäkologen oder seiner Gynäkologin offen anzusprechen, sobald da so der erste Verdacht tatsächlich da ist. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass die männlichen Gynäkologen uns Frauen irgendwie als Sexobjekte sehen, auch wenn es um den intimsten Bereich geht, den wir haben. Und wir dürfen uns Zweitmeinung einholen, und wir dürfen auch, wenn wir mit einem Arzt, einer Ärztin mal nicht zufrieden sind oder uns nicht wohlfühlen oder nicht mehr wohlfühlen, tatsächlich auch jemand anders aufsuchen.
Das sollte man wirklich machen und sich überlegen, ob man das so möchte, wie bei vielen Dingen im Leben, nicht?
Haben Sie noch so eine Abschlussbotschaft vielleicht, noch was hinzuzufügen? Was möchten Sie den Frauen noch mitgeben?
Also ich glaube, das wäre gut, wenn man gerade im Zusammenhang mit Themen wie auch Wechseljahrsbeschwerden, dass man einfach versucht, lockerer zu sein und auch so ein bisschen gedanklich einfach sagt, okay, also das sind Dinge, die habe ich jetzt, das ist normal. Das kann durchaus auch wirklich Krankheitswert haben. Nicht? Das ist nicht etwas, wo man durch muss unter dem Motto, das finde ich einfach der falsche Ansatz, sondern es gibt Beschwerden und die sind auch ernst zu nehmen und teilweise ist es ja auch dramatisch. Es gibt Patienten, die fahren mit Herzrasen ins Krankenhaus und denken, sie haben einen Herzinfarkt und dabei sind das Wechseljahrsbeschwerden. Also das gibt es und das sollte man natürlich auch behandeln und dafür müssen die Patientinnen das dann erstmal mit ihrer Ärztin, ihrem Arzt besprechen und gucken, welche Möglichkeiten es da gibt. Und es gibt ja durchaus Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass man so ein bisschen im Umgang gar nicht immer denken muss, das muss jetzt alles so 1A sein. Man muss irgendwie es muss toll aussehen, es muss gut funktionieren. Das ist so nicht. Das Leben ist überhaupt nicht so. Es darf einfach sein, dass man sich eben nicht gut fühlt in der Situation, in der man gerade ist und dann auch vielleicht sich traut, das anzusprechen und weiß, da ist jemand, der es grundsätzlich versteht, der helfen kann. Und dieser Perfektionismus in unserer Gesellschaft, glaube ich, der stört da am meisten. Und das würde ich den Patienten gerne mitgeben, die jetzt zuhören und sich dazu Gedanken machen.
Vielen, vielen Dank. Ich mag dem auch gar nichts mehr so richtig hinzufügen. Sehr schöne Abschlussworte. Herr Professor Bühling, ich danke Ihnen für dieses Gespräch, dass Sie hier waren. Und ich kündige schon mal an, in einer der nächsten Folgen könnt ihr Professor Bühling noch mal hören. Da sprechen wir nämlich noch über ein Thema, was sozusagen so das Tabu im Tabu ist, nämlich über das Thema Scheidentrockenheit. Aber das erst später. Heute war das Thema, mit den bin ich in den Wechseljahren bei einem männlichen Gynäkologen eigentlich auch gut aufgehoben.
Vielen Dank, Frau Löhr.
Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.